Diese Folge wird präsentiert von der neuen Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo, das alltagstaugliche smarte Glamping-Mobil.
Clever Campen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Clever Campen und heute mit dem spannenden Thema, das viele Leute beschäftigt, Wildcampen und alternative Stellplätze. Ich bin Isabel Krautberger und wieder aus Hamburg begrüße ich.
Hallo, hier ist Samira, freut mich.
Ja, und zu Gast haben wir heute auch wieder die Irina Ziegler, die kennt ihr ja schon von unserer letzten Folge und sie ist auch in diesem Fall so unsere Expertin zu diesem spannenden Thema Wildcampen. Hallo Irina.
Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
Sehr, sehr schön. Ich übergebe dann auch gleich an die Samira, die sich so ein bisschen mit diesem Thema Wildcampen auch auseinandergesetzt hat und da mal was dazu sagen kann am Anfang.
Genau, also ich bin eingestiegen in das ganze Thema, also jetzt kurz vor der Folge, über einen Artikel von unserer ehemaligen Kollegin Gesa Marx, die, finde ich, diese Ausgangslage des Problems ganz schön beschrieben hat. Und zwar schrieb sie in einem Artikel, die Parzellennachbarn können beim morgendlichen Lesen mit in die Zeitung schielen und abends wird man gezwungenermaßen vom TV-Programm des benachbarten Womus dauerbeschallt. In Zeiten stetig steigender Popularität sind konventionelle Stell- und Campingplätze gerade in der Hochsaison schnell ausgebucht und dementsprechend dicht besiedelt. Und was das eben ganz gut beschreibt, ist einfach so diese Horrorvorstellung, die so mancher Camper irgendwie vom Hochsaisonurlaub hat, wirklich volle Camping- und Stellplätze. Und das ist aber ein Phänomen, was es eben nicht erst seit dem Boom gibt, sondern das hat zu den einen oder anderen, glaube ich, auch schon vorher beschäftigt, der einfach ein bisschen ruhebedürftiger ist. Und daraus ist in den sozialen Medien wieder ein ganz interessantes Phänomen entstanden, dass diese alternative Wildcampen recht in bunten Farben besungen wird und man oft diese wildromantische Vorstellung sieht vom einsamen Plätzchen an den Klippen beim Sonnenuntergang. Und das ist so das Social-Media-Bild, was wir im Kopf haben, wenn wir an Wildcampen denken. Die Realität ist aber tatsächlich oft eine ganz andere. Und das ist nicht nur, dass es in vielen Ländern einfach wirklich auch unter Strafe verboten ist, wild zu campen und die Regelungen wirklich sehr unterschiedlich sind, sondern es auch eine starke öffentliche Diskussion gibt, seit der Campingboom so begonnen hat, noch viel, viel mehr. Und da kommen dann eben Schlagzeilen raus wie Ärger mit Wildcampern, die Schattenseiten des Wohnmobilbooms. Und das sind noch die eher harmlosen, würde ich sagen. Und man liest aber auch zahlreiche Kommentare im Internet von erbosten Anwohnern oder auch Umweltschützern, die sich eben über Müll beschweren, Plätze, die in unmöglichen Zustand zurückgelassen werden, Lärmbelästigung etc. Ja. Deshalb wollen wir heute einfach mal wirklich mal drüber sprechen, so was macht den Reiz eigentlich aus? Was ist dieses Wildcampen? Wo kann man das machen? Was für Regelungen gibt es? Wo ist es auf jeden Fall verboten? Und weil wir wissen, dass es einfach genug Menschen gibt, die das wollen, das müssen wir einfach auch mal über einen Verhaltenskodex sprechen. Und ganz zum Schluss wollen wir euch noch ein paar Alternativen aufzeigen, was ihr stattdessen machen könnt. Und zwar nicht eben auf den Campingplatz oder Stellplatz gehen, sondern was das halt zwischen Wildcampen und überfüllten Campingplätzen liegt. Und das ist so ein bisschen der Ausblick für diese heutige Folge.
Das hört sich auf jeden Fall super spannend an, ja.
Auf jeden Fall. Also es ist ein sehr kontroverses Thema. Ich bin sehr gespannt, welche Diskussionen wir heute dann auch noch führen werden. Dieses ganze Thema Wildcampen, ja, einerseits, wie gesagt, haben wir dieses wildromantische Bild von Social Media. Letzten Endes bedeutet es aber einfach, dass du mit dem Wohnmobil oder auch mit dem Zelt, also das ist nicht irgendwie abgetrennt auf Fahrzeuge, außerhalb dieser öffentlichen Stellplätze und Campingplätze, ausgewiesener Flächen, Camps. Und das kann wirklich einfach eine Parkbucht sein, das kann der Straßenrand sein. Manche stellen sich auch mitten in den Wald relativ forsch. Oder eben auch auf Wanderparkplätze, wo Campen ja eigentlich oft auch untersagt ist. Oder eben wirklich an die Klippe, wo man dann aber ehrlicherweise auch oft gar nicht so alleine ist, wie man das so auf Social Media sieht. Und diese Plätze haben wirklich eine Sache gemeinsam. Sie sind eben nicht zum Campen vorgesehen und dementsprechend haben sie oft einfach auch keine Infrastruktur, was dann zu Problemen führt, wie Müll, der eben nicht in Mülleimern landet. Und ja, wir wollen jetzt als allererstes von dir, Irina, mal wissen, wo ist dieses Wildcampen eigentlich erlaubt und wo nicht?
Ja, also wir haben uns da mal Europa angeschaut und ich muss dich enttäuschen, Samira, wirklich erlaubt ist es eigentlich nirgends. Also es gibt immer irgendwelche Bedingungen. Am ehesten könnte man noch in Rumänien auf Straßen und Parkplätzen übernachten und auch auf Privatgrund. Ja, und auch in den baltischen Staaten gibt es eine Möglichkeit, frei zu übernachten, allerdings nur im öffentlichen Raum außerhalb geschlossener Ortschaften. Dann gibt es auch noch Länder, wo es wirklich ganz strikt verboten ist, wo man also wirklich gar nicht wild campen darf, nicht mal auf Privatgrund. Also zum Beispiel in Griechenland oder Kroatien, ja, Luxemburg, Niederlande und Ungarn sind das so Länder, wo man einfach sagen darf, es ist komplett verboten.
Also insgesamt eher schwierig eigentlich. Ja, gibt es, Wildcampen könnte auch so eine Art Mythos sein, so wie sich das anhört.
Ja, wobei man muss dazu sagen, es wird häufig praktiziert und es wird auch teils geduldet, aber man kann sich halt einfach nicht drauf verlassen, dass es auf Dauer so bleibt. Du hast ja schon die Probleme auch angesprochen, die da eben auftreten. Also es wird tatsächlich auch in Ländern zum Teil praktiziert, wo es eigentlich verboten ist, aber man kann da keine Empfehlung aussprechen, das zu tun.
Okay, also das ist jetzt so, diese ganze Situation in Europa, glaube ich, Stück für Stück mit den Regelungen und Gesetzen auseinanderzunehmen, müssen wir an dieser Stelle auch ein bisschen abkürzen. Und es gibt aber zahlreiche Artikel online dazu, die wir euch auch gerne verlinken können. Aber ich glaube, was jetzt jeden irgendwie interessiert, ist dieses Jedermannsrecht, von dem man eigentlich überall schon mal gehört hat. Ich dachte so, Schweden, so in diesen, komme immer ein bisschen durcheinander, wo das erlaubt ist, aber das ist doch das, was jeder Camper dann erstmal anführt. So, da kann ich mich doch überall hinstellen. Da gibt es ja das Jedermannsrecht. Was ist denn das eigentlich?
Ja, genau, das dachte ich früher auch immer so. Das war immer so klassisch, die skandinavischen Länder, da ist ja sowieso alles so ein bisschen ja, freier. Und dieses Jedermannsrecht gilt aber streng genommen eigentlich nur für Zeltcamper. Also das ist eigentlich die Erlaubnis, dass du dich auf unkultiviertem Land vorübergehend zum Campen niederlassen kannst. Also auch vorübergehend. Und das gilt aber eben nicht für motorisierte Fahrzeuge. Und das wissen halt viele nicht und ja, berufen sich da auch tatsächlich drauf. Es gibt dann ja auch so Initiativen, weil gerade dieses Wildcampen halt auch überhand nimmt in diesen Ländern. Ich habe vor kurzem mit einem Journalisten aus Norwegen Kontakt gehabt und der hat mir dann auch erzählt, es gibt jetzt so eine Initiative von den Verbänden dort und die haben auch einen Flyer entwickelt, um die Leute einfach darüber aufzuklären, weil viele das halt auch nicht wissen. Das ist so Mund-zu-Mund-Propaganda und dann kommt es halt einfach vor, dass zu viele an einer schönen Stelle stehen und ja, dass es halt einfach überhand nimmt und die Bevölkerung das halt auch nicht mehr akzeptiert. Und ja, wie gesagt, die haben jetzt diesen Flyer entwickelt und verteilen den halt auf Fähren und an Mietstationen, damit die Leute halt einfach wissen, ja, was gesetzlich geregelt ist und sich da halt auch, ja, danach richten können.
Ja, jetzt, also ich würde an der Stelle schon mal eine kleine Zusammenfassung anbringen. Also wie gesagt, ich glaube, was man jetzt so schon rausgehört hat, also diese romantische Vorstellung, wie du es eingangs gesagt hast, von ich stehe allein an der Klippe, gibt es so, glaube ich, nicht und man darf es auch nicht. Also das ist, glaube ich, schon mal so die erste große Zusammenfassung, die man so mitgeben kann. Also wir hatten da auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Sie war so ein bisschen reißerisch, Vanlife, die große Campinglüge. Und das ist einfach auch der Trend auf Social Media. Es war schon länger ein Trend, angefeuert trotzdem nochmal ganz stark durch die Pandemie. Das war einfach so. Sieht man halt überall auf den sozialen Medien diese Busse, die eben, wie gesagt, einsam im Wald stehen mit Lagerfeuer, was mehrere Gründe hat, warum das so schon mal nicht geht, weil man darf eigentlich nirgends im Wald Lagerfeuer machen, geschweige denn da sich mit dem Bus hinstellen. Und also wie gesagt, es ist einfach nicht erlaubt, also in den meisten Ländern. Das kann man schon mal so irgendwie zusammenfassen. Und auch, wo wir jetzt gerade doch nochmal über die Pandemie gesprochen haben, ich glaube, es ist schon eine Weile lang so, auch dieses Wildcamp, das ist schon immer, dass das Leute gerne machen. Ich glaube, so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema, aber dann tatsächlich während Corona, also ich erinnere mich noch dran, ich glaube, Garmisch-Partenkirchen war es damals, die extreme Probleme hatten, oder Irina? Du nickst, ja, glaube ich.
So dies, da gibt es auch so ein paar Seen, so genau, ein paar höher gelegene Seen, wo genau, dann einfach, ja, einfach zu viel.
Genau, ja. Während der Pandemie ging es da halt rund. Also die haben da wirklich das Problem halt einfach, dass ja Hinterlassenschaften in Vorgärten gefunden wurden, Müllberge. Und natürlich nimmt das natürlich die Toleranz gegenüber den Wildcampern, die sich richtig verhalten, vermeintlich natürlich auch. Das muss man ganz klar sagen. Aber wie wir jetzt gehört haben, also es ist in den, eigentlich, du gesagt hast, eigentlich nirgends so richtig erlaubt in Europa. Die ganz detaillierten Infos, das hat Samira schon gesagt, das stellen wir euch unten in die Shownotes rein, wo man das wirklich nochmal für jedes Land so nachlesen kann.
Es gibt auch in dieser Tabelle, die wir dann nachher verlinken, immer so diese Formulierung eben, man kann mit behördlicher Genehmigung irgendwo stehen. Und da habe ich mich dann halt auch gefragt, ups, was mache ich denn da? Das wollte ich euch auch nochmal mitgeben, weil wir es da auch nicht so genau detailliert beschrieben haben. Wenn ihr in so einem Zweifelsfall seid, dann fragt einfach nach. Sprecht mit den Leuten, fragt auf der Gemeinde nach, fragt bei der Polizeidienststelle nach oder beim Tourismusbüro und holt euch halt im Zweifel eine Erlaubnis da, wo das möglich ist.
Ja. Ach so, da fällt mir noch ein, wie ist das denn mit Naturschutzgebieten und Nationalparks? Weil da steht man ja eigentlich auch ganz gerne, viel Natur etc., wo du gerade Behörden erwähnt hast.
Genau, da ist es auch so ein Ding, dass man das eigentlich, in den meisten Fällen ist es verboten. Wenn man sich unsicher ist, zum Beispiel auch, befinde ich mich jetzt noch in dem Gebiet oder nicht, dann würde ich einfach auch nachfragen, bevor man sich irgendwo hinstellt und nachher Probleme bekommt, weil da sind natürlich dann auch die Strafen entsprechend
nicht gering, wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Ja. Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen. Klar, das Müllproblem ist ein Grund, warum Wildcampen nicht erlaubt ist. Aber vielleicht, Irina, kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was sind denn die Gründe, warum Wildcampen so stark reguliert ist?
Da geht es natürlich auch um, wie wir es auch schon gehört haben, um Natur- und Tierschutz. Also es ist einfach so, dass wo man da mit seinem Fahrzeug über irgendwelche Waldwege fährt oder auf irgendwelche Parkplätze sich stellt, man einfach die Natur beeinträchtigt und auch natürlich die Tiere, die dort leben. Das andere ist natürlich, Waldwege sind in der Regel eh gesperrt für Fahrzeuge. Also da hinzukommen ist allein schon ein Problem. Was auch noch ein Punkt ist, das hatte ich auch mit unserem Kollegen aus Norwegen, dass einfach, wenn zu viele auftreten, das einfach den Platz blockiert für Leute, die da normalerweise stehen würden. Also wenn es irgendwie Badestrände oder so sind und dann eben der Parkplatz blockiert wird von 5 Wohnmobilen, die dann vielleicht auch noch ihre Tische und Stühle rausstellen, dann kommt da halt auch Unmut auf. Und das ist auch ein Grund, warum das halt einfach reguliert werden muss. Und es gibt natürlich auch Sicherheitsbedenken. Also man sollte sich vielleicht auch nicht unbedingt überall hinstellen, wo man denkt, würde sich anbieten. Im Zweifel, wenn man sich in einem Land bewegt, wo man sich nicht so gut auskennt, auch mal beim Auswärtigen Amt nachschauen, wie sind denn da so die Empfehlungen, ob man das überhaupt tun sollte. Also es gibt durchaus Gebiete, wo das auch explizit gesagt wird, man sollte nicht frei irgendwo übernachten, auch wenn es erlaubt wäre.
Okay.
Wobei es ja immer sehr eingeschränkt erlaubt ist, aber einfach vorher da auch informieren.
Der Sicherheitsgedanke, genau. Das hatten wir auch mal mit einem Kollegen, der das eben teilweise macht oder halt mit einem Mikrocamper unterwegs ist und frei übernachtet, der auch gesagt hat, also manchmal gibt es einfach Stellen, da fühlt man sich dann nicht sicher und zieht dann weiter. Ja. Genau.
Ja, auch nicht nur also das, sondern du hast ja auch Apps, zum Beispiel Park4Night, wo halt viele irgendwie ihre Spots teilen, ihre Parkplätze etc. Da ist auch nochmal explizit gesagt, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man da tatsächlich auch stehen darf, sondern das bedeutet nur, da hat schon mal jemand gestanden und ist wohl irgendwie damit durchgekommen, aus welchen Gründen auch immer. Manche sind ja auch so netten Fragen irgendwie vorher in der Nähe nach, kann ich da stehen? Dann ist das für die eine Person auch sicherlich irgendwie erlaubt oder toleriert. Aber das ist schon mal das eine. Und das andere ist auch, dass man da halt häufig auch in den Kommentar Bereichen sehen kann, wenn irgendwie Leute Probleme hatten, dass ihre Autos am helllichten Tage aufgebrochen wurden oder auch nachts. Das kann alles passieren. Mhm. Seid da auf jeden Fall vorsichtig. Ich weiß, das kann man keinem ausreden, der das gerne macht. Ich muss auch zugeben, so ab und an, ja, kann man sich auch mal irgendwie auf dem Weg eine Nacht an, in eine Parkbucht stellen, wenn das irgendwie, ja, passt. Aber Sicherheitsbedenken sind da auf jeden Fall ein großer Teil von. Und da muss aber auch jeder für sich selbst auch nachgucken.
Werbung.
Smart, stilvoll, alltagstauglich. Das ist die neue V-Klasse Marco Polo von Mercedes-Benz. Ein Allrounder für jede Reise sowie den Alltag. Eine hochwertige Küche, Kleiderschrank mit beleuchtetem Spiegel, komfortable Betten für bis zu 4 Personen und mehr versprechen besondere Camping-Momente. Mit ihren kompakten Außenmaßen, ihrem kraftvollen Motor und vielfältigen Sicherheits- und Assistenzsystemen bewegt sich die neue V-Klasse Marco Polo zudem gekonnt durch die Stadt. Entdecken Sie jetzt kurzfristig verfügbare Fahrzeuge online im Mercedes-Benz-Store.
Wie ist es denn bei uns, beziehungsweise ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, wie sieht es denn da mit dem Wildcampen aus? Darf man es?
Jein, also in Deutschland würde ich sagen jein. In Deutschland gibt es tatsächlich so eine Definition, dass man eine Nacht zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit übernachten darf, außerhalb von dem Camping oder Stellplatz. Man darf dann aber nicht anfangen, den Tisch oder die Stühle rauszustellen oder den Grill anwerfen oder sogar die Markise ist schon nicht erlaubt. Also man sollte sich da dann wirklich im Fahrzeug aufhalten. Das ist so das eine. Und so unsere Nachbarländer jetzt in der Schweiz, da gibt es auch viele Einschränkungen. Und da ist es eben auch so, dass man die Genehmigung der örtlichen Behörden braucht in manchen Kantonen. Es gibt aber auch Kantone, wo es wirklich komplett verboten ist. Also das Tessin und Graubünden zum Beispiel und auch die Region Genf, da darf man also nirgends außerhalb übernachten. Mhm. Und ja, auch in Österreich ist es so, dass man die Genehmigung der örtlichen Behörden braucht oder halt auch die Zustimmung, wenn man auf Privatgelände stehen will, von demjenigen, der Eigentümer, genau. Mhm. Aber das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man sich nicht einfach irgendwo auf ein Grundstück stellt.
Würde ich auch denken. Wenn ich jetzt hier bei meinem Vorgarten parke, ja, ohne meine Genehmigung, ja, ist das ja schon auch echt nicht lustig.
Ja, jetzt finde ich das, weil du das jetzt schon zweimal angesprochen hast, ich weiß nicht, für mich ist es, glaube ich, selbstverständlich, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was jetzt die Regeln sind beim Wildcampen, du hast schon ein paar Mal angesprochen, also dass man da jetzt vielleicht nicht seine Campingausstattung aufbaut. Ich erinnere mich dran, das war tatsächlich, wo waren das, in Südtirol mal, wo auch wirklich aufgebaut war, wo man gedacht hat, huch, was ist denn hier los? Ich glaube, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man da jetzt eben kein Campingverhalten in dem Sinne an den Tag legt, dass man da seine Würstchen grillt und keine Ahnung, groß aufbaut. Aber was sind denn so die Regeln, die man beachten sollte, wenn man denn dann doch mal frei steht?
Genau, wenn man tatsächlich eine Möglichkeit gefunden hat, dann sollte man halt auf jeden Fall jetzt keinen unnötigen Lärm machen, also jetzt nicht so die Musikbox rausstellen oder da auch, ja, einfach auch mal gucken, sind da Anwohner, die ich störe, sind da Tiere, die ich vertreibe und da einfach darauf achten, dass man keinen Lärm macht und sich auch generell einfach respektvoll der Natur gegenüber zu verhalten, also seinen Abfall auch wieder mitnehmen, auch nicht, auch wenn vielleicht Abfallbehälter da sind, die nicht vollstopfen bis zum geht nicht mehr, weil die sind ja eigentlich für Leute da, die normalerweise da eben meinetwegen zum Wandern gehen und da mal eine Kleinigkeit reinwerfen und nicht so, dass man da seinen ganzen Müll entsorgt. Und was halt auch so eine Sache ist, man braucht ja auch Wasser und man muss ja auch irgendwie entsorgen. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie komplett autark sein kann. Das heißt, ich kann auch nicht einfach irgendwo hingehen an den Brunnen oder so und da meine Wasservorräte bis zum geht nicht mehr auffüllen. Und wenn ich dann in einer Situation bin, wo ich vielleicht Wasser brauche, dann frage ich halt einfach. Also das kann man ja machen, aber ich würde das auf keinen Fall ungefragt irgendwo machen. Und das Entsorgen, das verbietet sich sowieso, da halt immer auf einen Stellplatz gehen oder auf eine Entsorgungsstation und einfach das Schwarzwasser und das Grauwasser dort ablassen, wo man es ablassen soll.
Man es auch darf.
Genau.
Ja, also ich glaube, das Thema Wildcampen, das ist, wie gesagt, das ist sehr, wie soll ich sagen, was heißt kontrovers diskutiert. Also ja, es ist eine romantische Vorstellung. Wobei das auch die Frage ist, wie romantisch es denn wirklich ist, wenn man abseits jeglicher Infrastruktur steht. So romantisch ist das spätestens ab dem zweiten Tag dann auch nicht mehr, wenn man nicht duschen kann und kein Frischwasser hat und irgendwie verschwitzt ins Bett liegt. Also genau. Und es ist einfach nicht erlaubt, das muss man einfach sagen. Also in den allermeisten Fällen ist es nicht erlaubt. Also von daher auch gar keine Empfehlung hier von unserer Seite, das zu tun. Im Rahmen, wie es erlaubt ist, klar. Darf man es? Ist es auch mal eine schöne Möglichkeit. Und wie gesagt, in Deutschland, eben wenn man eine weite Strecke fährt, sich dann mal auf den Parkplatz zu stellen, übernachten, fit zu sein und weiterzufahren, seinen Müll dann auch mitzunehmen, das spricht ja gar nichts dagegen.
Aber ich würde auch nochmal einen Unterschied machen zwischen Wildcampen, was ja auch irgendwie schon dieses Wildern an irgendwie anlehnt, und freistehen. Also das wird ja oft irgendwie auch miteinander vermengt. Das hat sicherlich auch Schnittmengen. Aber das eine ist halt, wenn du in Italien irgendwo einen Parkplatz findest, wo halt auch erlaubt ist, dass Wohnmobile stehen, und man stellt sich da halt 2-3 Tage hin und übernachtet da und behält aber seine Campingstühle und alles drin, weil auch da gelten ähnliche Regeln wie jetzt bei diesem eher inoffiziellen Begriff Wildcampen. Und das andere ist halt, sich wirklich an Orte zu stellen, wo es einfach auch wirklich schädlich ist für die Umgebung, wo es Menschen stört, wo es Tiere stört. Genau, dass man das auch wirklich nochmal unterscheidet und sich einfach dementsprechend verhält. Campingplätze sind dazu da, zu campen. Da kann man auch mal 2 Wochen bleiben und seinen Grill rausstellen. Alles, was so Richtung Freistehen und Wildcampen geht. Ich weiß, man hört das nicht so gerne, aber das sollte einfach einen gewissen Rahmen nicht überschreiten, und respektvoll miteinander umzugehen, sollte sowieso eigentlich für jeden selbstverständlich sein, egal in welcher Situation man ist.
Ja. Und wiederum kann ich es auch verstehen, dass für viele Menschen Campingplätze, am besten noch in der Hochsaison, wenn sie wirklich alle ausgebucht sind, für viele einfach auch nicht attraktiv sind. Ich kann das verstehen, so wie es die Gesa geschrieben hatte. Also wenn ich dann gezwungenermaßen das Fernsehprogramm vom Nachbar sehe, das gefällt nicht eben.
Das gefällt mir auch nicht.
Genau, ja, und da ist jetzt halt tatsächlich die Frage, was macht man denn? Also Wildcampen ist nicht erlaubt, das soll man auch einfach nicht tun, aber auf einen vollen Campingplatz will man auch nicht. Was gibt es für legale Alternativen, die vielleicht ein guter Kompromiss dazwischen sind?
Ja, wir wollen jetzt ja hier auch nicht die Spielverderber sein und euch die Laune am Campen verderben, auch wenn ihr nicht auf dem Campingplatz wollt. Es gibt wahnsinnig viele Stellplätze in Europa. Also allein unsere ProMobil-Stellplatzradar-App beschreibt über 16.000 Plätze, und da sind viele auch kostenlos. Ich meine, die sind sehr unterschiedlich, muss man auch sagen. Das können einfache Parkplätze sein, aber das können auch wirklich schöne Ecken sein. Und da hat man echt eine breite Auswahl, wo man sich hinstellen kann. Und ja, natürlich steht man da auch manchmal ein bisschen beengter, aber es kann auch sein, dass außer einem vielleicht auch mal niemand da ist und man Glück hat. Und ein zweites großes Thema, was in den letzten Jahren auch gewachsen ist, ich glaube, da hattet ihr auch mal schon mal drüber gesprochen in dem Podcast, war das Mikrocamping, was jetzt so am Entstehen ist und was wirklich auch eine schöne Alternative ist.
Ja. Genau, also wir hatten da eben mit unserem Kollegen Patrick gesprochen, der einen Mikrocamper hat, genau. Und Samira, was ist denn Mikrocamping überhaupt? Was vielleicht, dass wir da mal unsere Hörer und Hörerinnen noch mal so ein bisschen abholen, damit die sich da irgendwie was drunter vorstellen können.
Genau, also wir hatten es ja über den Mikrocamper. Das beschreibt quasi das minimal ausgestattete Fahrzeug, in dem man übernachtet. Und dann gibt es Mikrocamping, unter dem man versteht, dass man ein Camping Möglichkeit hat, die in der Regel so maximal 3 Stellplätze anbietet. Und das ist ganz oft eben auch bei Bauern oder Landwirten vor der Haustür, die dann wirklich einfach nur anbieten, okay, hier, du kannst 2 Nächte, 3 Nächte, meistens auch wirklich eher für Kurzaufenthalte gedacht, bei mir auf der Wiese stehen. Über manche Plattformen zahlt man dann einen kleinen Betrag irgendwie dafür. Bis zu 20 Euro, manchmal auch 30. Ganz oft ist es aber auch viel weniger oder sogar im Tausch dagegen, dass man halt im Hofladen einkauft oder vorher bei dem Gastwirt quasi einkehrt, bei einem Weinbauer eine Weinverkostung macht, und dann steht man da eine Nacht oder 2. Und das ist wirklich eine ganz schöne Möglichkeit, das auch in den letzten Jahren stark gewachsen ist, wo sich Unternehmen oder kleine Unternehmen darum gekümmert haben, da auch gezielt auf Landwirte etc. zuzugehen und die zu fragen, hey, wollt ihr das nicht machen? Wir bündeln das in unseren Plattformen. Und Ja, ich glaube, eine, die da auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist einerseits Landvergnügen für Deutschland, was viele kennen, die genau dieses Prinzip anwenden. In Frankreich wäre das Pendant France Passion. Für Italien Agri-Camper Italien, wo diese ganzen Agri-Camping-Plätze angelehnt an den Begriff Agriturismo verzeichnet sind, wo man die gut finden kann. Und genau, und dann gibt es eben auch Vanside, die eine relativ große Auswahl eben auch an Stellplätzen haben, die aber auch explizit nah an der Natur sind. Also im Prinzip auch wieder ein ähnliches Prinzip, nur manchmal ein bisschen größer als diese Micro-Campings. Also da gibt es wirklich zahlreiche Möglichkeiten, sich da was rauszusuchen. Bis hin zu unserer Stellplatzradar-App, die Irina ja auch schon erwähnt hat. Ja. Da kann ich empfehlen, nutzt da wirklich mal diese Filtermöglichkeiten, weil da haben wir dieses kleine Traktorsymbol zum Beispiel. Da habe ich in diesem Jahr im Urlaub einen total schönen kleinen Stellplatz gefunden bei einem Winzer in der Nähe von Linz in Österreich. Und das war wirklich einfach eine große Wiese. Da standen irgendwie drei andere Leute, aber man ist sich echt nicht in die Quere gekommen. Und okay. Am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, alle waren weg und wir waren komplett alleine auf dieser riesigen Wiese mitten im Nirgendwo. Und das ist wirklich dann so ein bisschen Social Media Camping-Traum, den man da gelebt hat.
Ja, also ich finde auch, also wenn man das, so wie du das jetzt erklärt hast, ich finde, das kommt diesem Bild, das einem gerade so oft eben, es sind halt in den sozialen Medien, wo man es am meisten sieht, wirklich am nächsten kommt. Also wir haben es tatsächlich auch schon gemacht. Wir waren vor 2 Jahren in Oberbayern auf einem Bauernhof, die halt auch 2 Stellplätze hatten. Es war herrlich. Also hast du halt morgens die Tür aufgemacht und die Kühe standen halt wirklich vor der Tür. Die Hühner sind um deinen Bus rumgelaufen. Also das war wirklich so dieser Moment, okay, das ist richtig schön. Es ist herrlich und das ist so, das kam diesem Wildcampen, finde ich, eigentlich schon relativ nah. Also und wenn man dann weiß, dass man das legal macht und sich der Bauer drüber freut, wir freuen uns, das ist einfach so eine Win-Win-Situation. Also wir konnten da im Hofladen einkaufen. Die Kinder fanden es klasse. Also dann mache ich das doch lieber so wie so halb legal und habe irgendwie ein schlechtes Gewissen dabei. Also ich finde, das ist eine super schöne Alternative.
Auf jeden Fall. Und manchmal bieten die ja sogar dann auch Toiletten an und man kann zumindest seinen Müll irgendwie so ordentlich entsorgen. Das hilft ja auch viel, auch mal ein paar Tage länger durchzuhalten, weil für uns ist es ja auch ganz oft so, wenn wir auf Parkplätzen stehen und je nachdem, was du halt für eine Größe an Wassertank, Abwassertank hast, meistens ist die Kassettentoilette das größte Problem, dass die halt nach 2-3 Tagen einfach voll ist. Und da kannst du zumindest alle paar Tage auf jeden Fall was finden, wo du entsorgen kannst, musst aber trotzdem nicht unbedingt auf einen großen Campingplatz gehen dafür. Oder halt in Ländern wie Italien halt so Zwischenstopps, die haben ja auch überall diese Entsorgungsstationen. Ja. Also es gibt definitiv Möglichkeiten im legalen Rahmen, die total schön sind und wo man wirklich ganz oft auch traumhaft alleine auf irgendeiner Wiese am Hang steht und übers Tal blicken kann. Und sicherlich auch tolle Fotos machen kann. Mit denen man Menschen neidisch macht.
Ja, also speziell, wenn ich gerade an das war damals über einen Blauen Gockel, das ist so eine Vereinigung in Bayern von Bauernhöfen und die haben wir eben auch, da kann man auch Camping- oder Stellplätze auswählen. Und da war es sogar die Mischung, das war einerseits total allein auf dem Bauernhof und andererseits voll luxusmäßig, kann man nicht anders sagen. Also da gab es ein eigenes Sanitärgebäude quasi für die 2 Stellplätze, waren Duschen dabei, Entsorgung, also alles. Das war echt perfekt. Also das war klar, das war dann auch nicht ganz günstig in Anführungszeichen. Also ich finde, es war super günstig für das, was es war. Also ich glaube, wir haben da 40 € die Nacht irgendwie gezahlt. Aber man hatte quasi Annehmlichkeiten wie auf jedem Campingplatz sogar besser, weil es wirklich nur für 2 Stellplätze war und man war einsam und hatte den Hofladen. Also das war einfach echt, echt perfekt. Also Irina, hast du es schon mal ausprobiert?
Ich muss tatsächlich gestehen, noch nicht. Also dieses zur Wiederherstellen der Fahrtüchtigkeit schon, aber ich bin eher so der tatsächlich klassische Campingplatz oder auch Stellplatznutzer.
Nutzer, okay.
Aber wenn ich euch so schwärmen höre, ich glaube, ich muss es unbedingt mal ausprobieren.
Ja, also ich würde ja schon ja, irgendwie habe ich schon lange auf dem Schirm, habe es aber noch nie geschafft tatsächlich, France Passion, also gerade Frankreich, diese ganzen Winzer und Bauernhöfe, würde ich schon super gerne mal ausprobieren. Und
ich gebe gerne jederzeit Empfehlung. Ich bin ja ein großer Fan des Abseits-Campings. Diese ganzen Animations-Campingplätze sind tatsächlich überhaupt nicht mein Fall. Von daher, ich verstehe jeden da draußen, der so ein bisschen freier sein möchte. Und empfehle aber, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ja. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes, ein paar Empfehlungen, weil da gibt es wirklich so viele Plattformen inzwischen. Manche haben Apps fürs Handy, manche sind aber wirklich einfach webbasiert. und mit dem unterschiedlichsten Fokus dabei. Also genau.
Ja, Samira hat auch, das können wir dann auch direkt noch verlinken, auch einen Artikel geschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das warst doch du mit den 10 schönsten Agri-Campingplätzen in Italien, oder?
Das kann sein. Das ist schon eine Weile her. Ja, Agri-Camping ist auch eine große Liebe von mir.
Ja, doch, doch. Also das, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, für, wie du es gesagt hast, für alle die, die nicht auf den Trubel vom Campingplatz stehen. Dieses zur Fahrtüchtigkeit, das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gedacht, aber tatsächlich fand ich das so ein bisschen, also dann auf dem Parkplatz übernachtet, da waren zwar schon noch andere, aber das fand ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also damit konnte ich mich, glaube ich, noch nicht so richtig anfreunden, da war ich so ein bisschen unentspannt. Also da standen wir zwar mit vielen anderen, aber ja, kam mir irgendwie seltsam vor, so an der Autobahn quasi für eine Nacht. Da musste ich mich erst noch dran gewöhnen. Also,
aber es ist halt ganz praktisch, wenn man wirklich mal an 2 Tagen komplett nach Italien runterfahren will, von Deutschland aus. Und du packst halt mehr als 8 Stunden am Tag fahren, das packt man nicht. Und sich dann irgendwo in eine Parkbucht zu stellen und da wirklich niemanden zu stören, vielleicht noch was zu kochen, zu schlafen und am nächsten Morgen wieder aufzustehen und wegzufahren. Mhm. Ich glaube, das hat fast noch nie jemanden gestört.
Nee.
Aber es ist definitiv immer dann ein Problem, wenn es halt zu viel wird, wenn es Überhand nimmt. Auch da kann ich die Erfahrung teilen, dass es meistens in der Saison ein größeres Problem ist. Da werden auch viele Parkplätze einfach gesperrt komplett, gerade in Italien. Und die sind dann so ab Oktober wieder offen. Und wenn man sich da nett verhält, dann funktioniert das schon. Ja. Ohne da jetzt Empfehlungen aussprechen zu wollen. Aber.
Ja, aber es war auch genau der Grund, warum wir das gemacht haben, so wie du es gesagt hast. Wir waren jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auf die Schulferien angewiesen und bisher hatten wir den Luxus, dass wir meistens so 3 Wochen oder sogar vielleicht ein bisschen länger Zeit hatten. Dann ist man halt auf Etappen ganz gemütlich. Dann hat man halt mal irgendwie 3 Tage irgendwie am Lago Maggiore verbracht und ist dann erst weitergefahren. Aber halt bei der begrenzten Zeit der Ferien musste das dann halt schneller gehen und genau das dem Grund haben wir das dann halt auf dem Parkplatz gemacht. Mhm. Also es, wie gesagt, hat funktioniert, aber es war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also vielleicht suche ich mir nächstes Mal einen Agri-Camper. Das würde mir, glaube ich, besser gefallen.
Ja, oder halt stellplatzmäßig. Es gibt ja auch Parkplätze, wo das wirklich erlaubt ist und wo dann auch meistens, die sind dann schön sauber oft auch und da stehen dann auch mehrere Wohnmobile. Ich finde, so im Verbund fühlt man sich dann immer noch mal ein bisschen besser.
Ja.
Das ist so diese Herdensicherheit. Ja, genau. Aber ich glaube, damit haben wir das Thema eigentlich ganz gut abgedeckt. Und unser Ziel war es ja auch, weniger Empfehlungen zu geben, wie könnt ihr wildcampen, weil das wollen wir nicht. Aber wir wollen euch auf jeden Fall an die Hand geben, wie könnt ihr auf legalem Wege wildcampen, wie könnt ihr das Beste draus machen und wie kann man rücksichtsvoll mit diesem Thema umgehen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Irina, fällt dir noch irgendwas ein zum Thema, was wir jetzt noch besprechen sollten?
Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles erschlagen, was es zu dem Thema zu sagen gibt, aber ja,
denke ich auch. Genau, dann würde ich mal noch das Schlusswort sprechen. Also was hoffentlich unseren Hörerinnen und Hörern im Gedächtnis bleibt, es gibt super schöne Alternativen, wenn man nicht auf großen Camping- oder Stellplätzen stehen will, die legal sind. Und ich glaube, daran sollte man sich richten. Wie gesagt, wir verlinken euch das alles rein. Wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, ein bisschen einfuchst, findet man da wirklich, wirklich super schöne Plätze, die im Zweifelsfall, wie gesagt, sogar schöner sind wie die ganz einsamen Plätze, weil ganz ohne Infrastruktur macht es halt auch keinen Spaß. Und wenn man dann morgen das frisch gekochte Ei von der Henne Bertha vom Hof, wo man gerade steht, isst, dann ist es umso schöner. In diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Sag danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder ein Like da lasst. Genau. Und ich hoffe, wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, alles Gute euch.
Das hoffe ich auch. Bis dann.
Bis dann. Ciao.